Das war in diesem Frühjahr in der Welt der Bücher schon eine kleine literarische Sensation. Zum ersten Mal gewann ein Gedichtband den Preis der Leipziger Buchmesse. Jan Wagner heißt der Preisträger und Regentonnen-Variationen heißt sein ausgezeichneter Lyrikband. Jan Wagner ist heute bei uns. Guten Tag und noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Buchpreises.
Danke, guten
Tag. Verändert so ein Buchpreis das Leben eines Lyrikers, eines Autors?
Ich sitze weiterhin wie vorher Tag für Tag da und schreibe meine Gedichte. Es gibt ja immer nur das eine nächste zu schreibende Gedicht, das vor einem liegt und das man angehen muss und will. Insofern hat sich nicht viel verändert, was das Schreiben angeht. Es sind natürlich mehr Lesungen dazugekommen und vor allen Dingen ist es so, dass mehr Licht auf die sehr lebendige Lyrikszene im deutschsprachigen Raum fällt, dass vielleicht mehr Leute die Vorurteile, die immer noch bestehen gegenüber der Lyrik, abbauen und sagen, wenn die Jury ein Lyrikband auf diese Liste setzt, dann kann es ja nicht so schlimm sein, wie ich immer dachte seit meiner Schulzeit. Dann probiere ich es doch nochmal und schaue mir Gedichte an. Und es scheint so zu sein, dass tatsächlich jetzt ein größeres Bewusstsein entsteht im Moment dafür, wie viel Lyrik zum Leben jedes einzelnen Lesers und jeder einzelnen Leserin beitragen kann, wie sehr ein Gedicht doch jeden von uns angeht.
Ja, wenn man an Lyrik denkt, dann rutscht man schnell ab und denkt an Erich Kästner, an Ringelnatz, an diese Gebrauchs...
Was ja kein Abrutschen ist.
Gewiss kein Abrutschen, ich meine nur so in die Vergangenheit abrutschen.
Das ist schon so, dass das vielen auch gar nicht bewusst ist, dass überhaupt noch Gedichte geschrieben werden. Dass Lyrik assoziiert wird mit Epochen, die längst vergangen sind und dass heute eine äußerst lebendige Lyrikszene hierzulande existiert. Es ist ja überraschend, dass zu bestimmten Zeitpunkten in bestimmten Ländern plötzlich ein Boom sozusagen einsetzt mit einer Vielzahl aufregender Dichterinnen und Dichter. Und seit 15 Jahren ist es der Fall im deutschsprachigen Raum, dass die Lyrikszene so lebendig ist wie seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, nicht mehr. Und eine Vielfalt existiert, die ihresgleichen sucht. Es gibt alles von experimentellen Gedichten, also Gedichten, die sich eher mit der Sprache, mit dem Sprachmaterial auseinandersetzen, über Naturlyrik, politische Dichtung und so weiter und so fort. All das ist da und wird höchst virtuos und auf höchstem Niveau gepflegt. Und entgegen der Vorstellung, dass Lyrik etwas aus alten Zeiten sei, ist die hiesige und heutige Lyrikszene ungeheuer lebendig und deswegen kann man nur gewinnen, wenn man in den Buchladen geht, zu Lesungen geht und sich anhört und liest, was dort geschieht. Das ist eine Bereicherung für jeden und für jede.
Jan Wagner, was ist denn das, ein Gedicht?
Die Frage würden viele Lyriker auf ihre ganz eigene Art und Weise beantworten. Es ist ja das Schöne, dass im Grunde tatsächlich so viele Vorstellungen, so viele poetologische Vorstellungen existieren, wie es Dichter gibt. Und das ist das Herrliche auch an dem Genre, dass das ein Gedicht vieles sein kann. Ein Gedicht kann aus drei Zeilen bestehen und von Basho im alten Japan geschrieben worden sein, ein Haiku sein, wo nicht viel mehr geschieht oder zu geschehen scheint, als dass ein Frosch in einen Teich springt. Ein berühmtes Haiku von Basho, uralt, über das seine Schüler mit ihm tagelang debattiert haben, weil man immer weiter versinkt in diesen Teich. Es kann aber auch ein höchst artifizielles, hochmusikalisches Konstrukt sein. Vieles ist möglich im Gedicht. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass in einem Gedicht auf engstem Raum alles zusammenkommt, was unsere Sprache ausmacht. Dass alle sprachlichen Möglichkeiten auf diesem sehr engen Raum zusammentreffen, alle klanglichen Möglichkeiten, alle bildlichen Möglichkeiten, weit auseinanderliegende Dinge, Paradoxien kommen zusammen, Metaphern kommen zusammen, um etwas zu bilden, ein sprachliches Kunstwerk, ein hochverdichtetes sprachliches Kunstwerk zu bilden, das im besten Fall, also wenn es gelingt, dazu führt, dass der Blick des Lesers, der Leserin oder der Hörerin und des Hörers auf die Welt, auf sich selbst, auf die Sprache schlagartig verändert wird, frisch auf die Welt fällt. Insofern würde ich als Minimaldefinition eines Gedichts vorschlagen, dass es die größtmögliche Freiheit auf engstem Raum ist.
Sie sagten, dass ein neuer Blick auf die Welt, das heißt, Gedichte verwandeln die Welt auch. Das merkt man an Ihren Gedichten, indem Sie immer wieder Blickwechsel, Perspektivwechsel vornehmen. Was macht ein Gedicht mit der Welt, indem es die Welt verwandelt? Wohin verwandelt es die Welt?
Es ist eine uralte Vorstellung, dass das Gedicht die Welt verwandeln kann. Es ist auch der Glaube an die Magie, an die magische Kraft der Dichtung natürlich, aber wurde in der Romantik zum Beispiel, auch in der englischen Romantik von Percy Shelley, dem großartigen romantischen Dichter in seiner Verteidigung der Poesie so formuliert, als er sagte, ein Gedicht zieht den Schleier von den Dingen der Welt und lässt uns die Welt so sehen, wie wir sie noch nicht gesehen haben zuvor. Das ist eine uralte Vorstellung und es ist wahr, dass ein Gedicht schafft es, die Dinge uns neu darzustellen, indem es sie neu bedenkt, sie neu formuliert, neue Sinnzusammenhänge erstellt. Zum Beispiel über die Metapher, weit entfernt voneinander liegende Dinge zusammenführt und aus ihnen ein drittes oder viertes, jedenfalls etwas Neues macht, das uns schlagartig die Dinge neu bedenken lässt. Das ist vor allen Dingen interessant, wenn kleine Gegenstände betrachtet werden. Die Dinge, die uns so leicht durch die Lappen gehen jeden Tag, weil wir sie schon gar nicht mehr, wir sehen sie vielleicht noch, aber nehmen sie gar nicht mehr wahr. Was jammerschade ist, denn wie Ossip Mandelstam, der russische Dichter, gesagt hat, die Grundtugend des Dichters ist das Staunen. Das ist ein sehr wahrer Satz, glaube ich. Und mit diesem Staunen beginnt es tatsächlich, mit dem Staunen über die Dinge, über die Sprache, das Staunen über die Wörter, über den verlorenen Handschuh im Rinnstein, über den Nagel, einen Teebeutel, über ein Glas Wasser, wie bei Josef Brodsky, oder einen roten Schubkarren, wie bei Williams. Mit dem Staunen beginnt es. Und dieses Staunen auch neu zu lernen, dazu ist ja auch jeder Leser eines Gedichts eingeladen. Das Staunen über die Dinge, über sich selbst und über diese Welt, in der wir uns bewegen, Tag für Tag, merkwürdigerweise, sie staunen neu zu lernen. Mit dem Staunen beginnt auch ein neuer Blick und kann ein neues Denken beginnen über die Welt, über sich selbst. Und auch das ist der Anfang von Freiheit.
Und wohin kann dieses neue Denken führen? Welche Richtung kann es einnehmen?
Das Wunderbare ist, dass es im Grunde ja jedem Leser selbst überlassen ist. Es gehören ja zu einem Gedicht immer zwei. Man schreibt ein Gedicht, aber das Gedicht braucht die Leserin und den Leser, um wirklich sozusagen lebendig zu werden. Also ein Gedicht entsteht neu in jedem Leser mit dem Lesen. Und es ist dann tatsächlich, glaube ich, nicht so, dass es die eine einzig gültige Deutung eines Gedichts gibt, auch wenn das manchmal gewünscht wird. Aber man kann ein Gedicht durchaus so oder so lesen. Und auch ich selber zum Beispiel trage Gedichte, die ich liebe, mit mir herum, ein Leben lang und kann sie mit 15 lesen, verstehe sie vielleicht überhaupt nicht, weil sie mir fremd sind, weil die Bilder zu absonderlich vielleicht sind und lese es mit 25 und denke zum ersten Mal, das sagt mir was, weil ich mehr Leben, mehr eigene Erfahrung herantragen kann und mehr Wissen vielleicht auch. Und aber genau dieses Gedicht, das sich überhaupt nicht verändert sozusagen in diesen Jahrzehnten, lese ich mit 60 nochmal und plötzlich sagt es mir wieder etwas Neues. Das geschieht mit großen Gedichten ja, dass man sie immer wieder lesen kann und immer wieder erfüllen sie einen, nicht nur weil sie musikalisch wunderbar gestaltet sind, weil sie so schlagende Metaphern, so schlagende Bilder haben, dass sie einem immer wieder neu erscheinen, sondern man trägt auch immer wieder andere Erfahrungen als Leser an sie heran und liest sie also immer neu. Das heißt, auch die eigene Interpretation ein und desselben Gedichtes wandelt sich im Laufe der Jahre, was wunderbar ist. Ich glaube, es gibt schon einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Es ist nicht alles natürlich zulässig an Deutungen in einem Gedicht, das ist ganz klar. Man muss schon vielleicht auch wohl begründen, wo im Gedicht man die Deutung sieht oder wie man es anlegen möchte. Aber im Grunde gehört der Leser dazu und erweckt mit seiner eigenen Erfahrung ein Gedicht zum Leben.
Sie sprachen gerade vom Staunen, aber geht es nicht auch über das Staunen hinaus? Ist das Gedicht nicht etwas, was einem auch erstaunliche Momente der Klarheit bescheren kann? Also wir sehen die Welt auf einmal in einem ganz großen, klaren Zusammenhang. Vielleicht nur einen Augenblick lang erkennen wir etwas. Ein Dichter benutzte den Begriff Epiphanie oder Erleuchtung einmal beim Lesen oder beim Erleben eines Gedichtes. Ist das zu weit gefasst?
James Joyce sprach auch von Epiphanie, auch in The Portrait of the Artist as a Young Man spricht er von Epiphanie. Das ist ein Begriff, den er immer wieder verwendet, Joyce. Nein, das hört mit dem Staunen nicht auf. Das ist richtig. Ich glaube, und das ist auch meine eigene Erfahrung immer gewesen beim Lesen großer Gedichte und war auch der erste Leseeindruck, meine erste Begeisterung für Gedichte mit 14, 15, war genau der, dass ich in ein und demselben Augenblick berauscht war von der Sprache, von den Möglichkeiten, von der schieren Sprachwucht der Gedichte und gleichzeitig so klar zu sehen glaubte wie nie zuvor. Also die merkwürdige Tatsache, dass man berauscht ist und gleichzeitig klar sieht in einem selben Augenblick beim Lesen von Gedichten, ist ganz erstaunlich. Und das ist eine Erfahrung, die immer wieder formuliert wurde. Die Epiphanie, wie Joyce beschreibt. Emily Dickinson, die große amerikanische Dichterin, hat einmal gesagt, über das Erleben von Lyrik, von Poesie vielmehr. If it feels as if the top of my head is taken off, I know it is poetry. Also wenn es sich anfühlt, als würde mir die Schädeldecke abgehoben, dann weiß ich, es ist Poesie. Und auch das ist ja eine Beschreibung eines Momentes, in dem etwas sich weitet, und plötzlich Neues zugelassen wird, auch ein Moment der Klarheit vielleicht und gleichzeitig das Entrücktsein sozusagen.
Das kann man ja noch weiter spinnen. So etwas Ähnliches beschreiben Mystiker, wenn sie in bestimmte Zustände sich hineinversetzen. So etwas Ähnliches kann auch geschehen, wenn man betet, dass einem vieles klarer wird. Und das geht dann über die Vernunft heraus. Das heißt, Gebete verwandeln ja auch Wirklichkeit. Gibt es eine Ähnlichkeit zwischen Gebeten und Gedichten oder ist das eine ganz und gar andere Gattungsform?
Also ich würde schon sagen, dass es eine andere Gattungsform ist, aber es gibt gewiss Gemeinsamkeiten. Auch das Gedicht ist ja etwas, was im Stillen, sozusagen im Selbstgemurmel auch stattfinden kann. Ein Reflektieren über sich selbst und das Dasein in der Welt, in der Stille und mit sich selbst. Also das ist durchaus etwas, was auch im Gedicht geleistet wird. Und beide, glaube ich, Gebet und Gedicht, können auch Trost spenden. Ich glaube, das ist ein gemeinsamer Nenner, den man finden könnte, in jedem Fall, dass beide doch dazu geeignet sein können, in schlimmen Lagen, in Momenten des Zweifels Halt zu geben. Ich glaube, das kann ein Gedicht auch. Und das ist oft genug auch gezeigt worden, dass gerade in Situationen, in tristen, trostlosen, verzweifelten Situationen Menschen Halt fanden anhand von Gedichten, die sie auswendig gelernt hatten und sie eben sich selbst vorsagen konnten. Also in den schlimmsten Situationen war das der Fall. Da könnte man, glaube ich, dann schon eine Brücke finden zwischen Gebet und Gedicht tatsächlich.
Wenn ein Gebet Trost spendet, spendet auch deswegen Trost, weil der betet, an Gott glaubt. Jemand, der ein Gedicht liest oder der ein Gedicht schreibt, muss ja nicht zwangsläufig gläubig sein.
Nein.
Wie funktioniert dann der Trost beim Gedicht?
Die Schönheit kann trösten. Die Schönheit kann trösten und ich glaube auch die Gewissheit, dass sich immer neue Wege auftun können. Ein Gedicht betrachtet ja, wie wir schon festgestellt haben, die Dinge auf eine neuartige Weise. Und die Tatsache, dass es neue Wege findet, kann, glaube ich, auch trösten, denn es zeigt, dass auch anderswo Wege offen stehen können, wo man sie nicht vermutet hätte. Der kleine Raum des Gedichts ist ein Raum voller Möglichkeiten, voller Freiheit, eine winzige Kapsel voller Freiheit, voller Anarchie auch und voller Wildheit, voll wilder Schönheit, das spendet Trost. Die Tatsache, dass so etwas existieren kann, dass man es bei sich tragen kann und behalten kann, ist, glaube ich, etwas, was durchaus trösten kann. Mich jedenfalls auch oft in viel weniger schlimmen Situationen heiter gestimmt hat.
Ist das nicht auch ein Bereich, der ja etwas wackelig ist? Man sagt das immer so klar, bei einem Gebet, da steckt der Glaube an Gott dahinter. Ein Gedicht kann auch trösten, auch wenn man nicht an Gott glaubt. Aber kann man das immer auch für sich so trennen, den Glauben an Gott oder den Glauben nicht an Gott? Ist das nicht auch ein viel größerer, numinoser Bereich, den man gar nicht so benennen kann? Ich bezweifle immer, wenn jemand sagt, ich bin ein Atheist und ein Gedicht tröstet mich trotzdem. Das ist ja eine handfeste Aussage, hinter die man sicher nicht jeden Augenblick seines Lebens gleichmäßig stabil stehen kann. Genauso wie man nicht jeden Augenblick seines Lebens gleichmäßig stabil hinter dem Glauben an Gott stehen kann.
Schwer, eine generelle Aussage zu treffen. Also es gibt durchaus viele Gedichte, die rein überhaupt nichts Metaphysisches haben und die sich ganz auf diese Welt konzentrieren, auch voller Derbheit und Witz und rein gar nichts Metaphysisches bezwecken und auch, glaube ich, keinen religiösen Impuls als anders haben. Aber es gibt wirklich solche und solche Gedichte und Dichter. Es gibt auch Dichter wie den großen, großartigen australischen Dichter Les Murray, der jeden einzelnen Gedichtband, ein sehr gläubiger Mann in dem Fall. Viele Dichter sind nicht gläubig, man muss natürlich nicht religiös sein, um Gedichte schreiben zu können. Les Murray, der jeden einzelnen seiner Gedichtbände To the Glory of God widmet, jeden einzelnen, ist diese Widmung vorangestellt und der auch ein Gedicht geschrieben hat, Poetry is Religion, und das aber immer wieder abwandelt und auch sagt, Religions are Poems. Man muss beileibe nicht religiös sein, um Gedichte zu schreiben, aber ein feines Empfinden, ein feines Gespür haben und ein Sensorium haben für die Fragen, die uns umtreiben, für alle menschlichen Fragen. Und dazu gehören natürlich auch die metaphysischen Fragen. Ich glaube, das immer mit zu bedenken, die letzten Fragen, das gehört auch dazu, natürlich.
Und immer wieder die Welt auf den Kopf zu stellen, das heißt, die Dinge aus einem ganz anderen Blick zu betrachten. Ist das vielleicht auch ein poetologisches Konzept, das zum Beispiel in der katholischen Kirche schon seit 2000 Jahren vorkommt, wenn wir Katholiken sagen, das ist das Geheimnis des Glaubens und wir verwandeln eine blasse Oblate in Fleisch Christi und einige Tröpfchen Wein, Rotwein in Blut Christi und sagen, jetzt haben wir mit diesen Worten, indem wir diese Worte gesprochen haben, diese beiden Alltagsgegenstände Brot und Wein verwandelt. nichts anderes machen Sie doch, wenn Sie eine Regentonne nehmen oder ein Windrad und etwas ganz anderes daraus machen, indem Sie Ihre dichterischen Worte über diese Dinge legen.
Es ist auch erstaunlich, dass ja jeder Leser eines Gedichts oder vielleicht von Literatur generell bereit ist, diesen Schritt zu tun, dass wir sagen, ich akzeptiere, dass jetzt ein Toter zu mir spricht. Im Gedicht ist ja alles möglich. Da spricht eine historische Gestalt zu uns und ein Gedicht kann Kolumbus sprechen lassen und man liest das und denkt, natürlich, da spricht Kolumbus zu mir. Dass man diesen Schritt zu tun bereit ist, ist schon erstaunlich. Und es geht ja noch weiter. Ein Gedicht kann auch mit der Zeile anfangen, ich bin ein Stein. Und niemand wird das absonderlich finden, sondern man ist sozusagen als Leser, geht man den Vertrag ein und sagt, ich bin bereit zu glauben, nur für die Dauer dieses Gedichts, nur 10 Zeilen lang, dass ein Stein zu mir spricht. Dass das Gedicht sagt, ich bin ein Stein, das ist schon wunderbar und natürlich bin halt die Bereitschaft, das für 10 Zeilen für bare Münze sozusagen zu nehmen.
Also Gedichte sind ja dazu da, die Wirklichkeit zu weiten.
Unbedingt.
Wir leben ja oft in so einem ganz engen, schmalen, auch ideologisierten Wirklichkeitshorizont.
Ja.
Nicht? Und
wenn
Sie anfangen, eine Regentonne plötzlich zu betrachten, dann steckt da vielleicht die ganze Welt dahinter.
Ja, oder? In Gedichten geht es auch schon darum, abzusehen von sich selbst. Sich mehr auf die Dinge einzulassen, die einen umgeben. Es gibt Dichter, die das auf wunderbare Art und Weise gemacht haben. Francis Ponge, der französische Dichter, der auch Dinge beschrieben hat. Ein Stück Seife, eine Amsel, aber auf eine wunderbare Art, die Dinge eben nicht missbraucht, sozusagen auf symbolische Art. Nicht um ihnen eine Aussage sozusagen aufzupfropfen, sondern sie aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet und sie selbst sein lässt.
Geht es auch darum, die Zeit aufzuhalten? Das heißt, einen Stillstand in Worte zu fassen? Wenn Sie so einen Alltagsgegenstand betrachten, dann halten Sie ja die Zeit auch ein wenig an.
Ja, ein Gedicht hält die Zeit an. Es ist der Versuch, einen Moment festzuhalten und das geschieht ja auch. So unperfekt das vielleicht ist, aber es wird etwas aufgehoben. Wenn wir heute die alten Gedichte von Tu Fu aus dem alten China lesen, dann ist Tu Fu plötzlich wieder bei uns und der Augenblick ist sehr lebendig, obwohl er in einem so anderen Kulturraum gelebt hat, längst tot ist. Und so weit entfernt von uns sein müsste, ist plötzlich Tu Fu unser Nachbar in dem Augenblick, wo wir das Gedicht lesen, nämlich diesen Augenblick, den er damals sozusagen angehalten hat. Das ist schon so, ja.
Damit schafft ein Gedicht auch so etwas wie Ewigkeit, oder?
Eine ganz kleine Ewigkeit, ja.
Ja, eine ganz kleine Ewigkeit. Aber es ist etwas, es löst Dinge auf, die wir sonst als Vereinbarung, wir sagen ja, die Zeit geht voran. Ein Stillstand in Worte zu fassen, ist eigentlich unmöglich. Das kann man nicht.
Man sollte es, glaube ich, nicht überhöhen. Wie Ovid auch schon sagt, die Metamorphosen beendet er, glaube ich, mit der Zeile, ich habe ein Werk geschaffen, das alle Reiche überstehen wird. Er hat natürlich recht gehabt. Wir lesen heute immer noch die Metamorphosen und es ist ein Werk, das die Zeit überdauert. Das heißt, es geschieht durchaus, aber der Versuch ist, glaube ich, in jedem Fall da. Nicht jedes Gedicht wird überdauern, aber es gibt Gedichte, die es schaffen, einen Moment durch die Jahrhunderte zu tragen. Wir lesen immer noch Shakespeare, wir lesen immer noch Ovid, wir lesen immer noch Sappho. Das sind Momente, die glücklich eingefangen wurden und heute noch im Augenblick des Lesens uns wieder ganz lebendig vor Augen stehen.
Das alles kann ein Gedicht. Ein Gedicht kann aber auch ganz einfach nur ganz viel Freude machen. Mögen Sie uns zum Abschluss ein Gedicht vorlesen, vielleicht eines, das auch sehr viel Freude macht, weil man 2 Koalas sich anschaut in einem Gedicht und auf ganz großartige Gedanken kommt, wenn man sich diese Koalas anschaut.
Ja, das ist eins von vielen Tiergedichten in diesem Buch. Es sind erst nach der Fertigstellung des Buches bewusst geworden, dass eigentlich alle Tiere in diesem Buch langsame Tiere sind. Es gibt träge Pferde, Störche, Esel und allerlei mehr und eben ganz phlegmatische Wesen wie die Koalas. Koalas. So viel Schlaf in nur einem Baum. So viele Kugeln aus Fell in all den Astgabeln. Eine Bohème der Trägheit, die sich in den Wipfeln hält und hält und hält mit ein paar Klettereisen als Krallen. Nie gerühmte Erstbesteiger über den flötenden Terrassen von Regenwald. Zerzauste Stoiker, verlauste Buddhas, zäher als das Gift, das in den Blättern wächst, mit ihren Watteohren gegen Lockungen gefeit in einem Winkelchen von Welt. Kein Waterloo für sie, kein Gang nach Canossa. Betrachte, präge sie dir ein, bevor es zu spät ist. Dieses sanfte Knausergesicht, die Miene eines Radrennfahrers kurz vorm Etappensieg, dem Grund entrückt, und doch zum Greifen nah ihr abgelebtes Grau, bevor ein jeder wieder gähnt. sich streckt, versinkt in einem Traum aus Eukalyptus.
Vielen Dank, Jan Wagner. Sein Gedichtband Regentonnenvariationen hat in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Das Buch ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Es hat 100 Seiten und es kostet 15,90 €. Dankeschön. Danke.